Bei der Macht von Grayskull. Ich habe die Zauberkraft.
Ja, liebes Publikum, herzlich willkommen bei Demons Machtschädel. Wir freuen uns, heute wieder eine Folge der Masters of the Universe Hörspiele reviewen zu dürfen. Heute ist dran die Folge Nummer 8, der Baum der sterbenden Zeit. Das ist die Folge, welche Stratos in den Mittelpunkt rückt. Stratos wird hier so richtig eingeführt, auch seine Stadt Avian. Und ja, darum wird es heute gehen. Bei mir ist auch wie immer unser Olli. Olli, wie geht's dir? Bist du gut drauf heute?
Ja, hallo Dieter, hallo liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Eingeführt wäre ich nicht. Man kennt mich mittlerweile aus diesem und auch noch dem einen oder anderen Podcast. Und ja, schön, dass du auch da bist. Begrüße dich natürlich auch recht herzlich. Und ich muss da gleich zu Beginn etwas sehr, sehr Nettes erzählen. Und zwar mein dreijähriger Pupp, du kennst ihn, der liebt das Lied Bodo mit dem Bagger von unserem Freund Mikey Krüger.
Von unserem guten alten Mikey.
Genau.
Bodo mit dem Bagger, ein Klassiker.
Du weißt ja, wir sind umgezogen und wie das halt so ist nach einem Umzug, sind die ganzen CDs und DVDs im Keller und bleiben dort vorerst. Und dieses Vorerst wird dann meistens so lange, bis man wieder umzieht.
Dauert und Jahre, genau. Bis genau, und CDs aus einem Karton rausschaffen, vergehen Jahre, wenn nicht Jahrzehnte.
So ist es. Und die CDs, die Kinder-CDs haben es schon raufgeschafft, aber der Bodo hat es bis jetzt noch nicht aufgeschafft oder die Mikey-CD. Und es ist tatsächlich die Mikey-CD, die du mir einmal zum Geburtstagsgeschenk gemacht hast. Und
nein.
Ja.
Die Mikey-CD.
Die Mikey, wo du mich veräppelt.
Die raubkopierte, gebrannte.
Nein, nicht raubkopiert, gebrannt. aber du hast eine Kopie von einem Dean Martin-Cover drüber getan.
Ah.
Und hast mir da sehr aufs Glatteis geführt, weil du warst Dino. Ja, mittlerweile, ich schätze ihn als Entertainment-Kollege, aber und als Schauspieler auch, aber als Sänger nicht so besonders. Und da war er erschrocken und dann war der Mikey drin, da habe ich mich sehr gefreut. Und diese CD habe ich aus dem Keller geholt und sie war in einer Kiste, da war auch ein Rolling, ein bespielter Rolling, eine andere CD drinnen, daneben, die ich nicht gesucht habe, aber die ich gefunden habe und die hast auch du mir geschenkt. Und was war da drauf? Ist drauf gestanden, mit Fett, mit schwarzen Edding, Masters, Hörspiele, ganze Folgen.
Und cool.
Das hat mir sehr taugt, weil wir haben es uns ja beide jetzt eher bei YouTube angekocht oder immer natürlich und ich habe mir es jetzt auch teilweise gerippt, damit ich nicht immer den Bildschirm hell haben muss. Und da das Handy quasi auf Bildschirmschoner stellen kann. Und jetzt habe ich die Folgen wieder, die du damals aus dem Heimnetzwerk gezogen hast. Und jetzt kann ich mal gemütlichst die Folgen mit Bildschirmschoner anhören, die restlichen. Ja.
Also wenn man das so hört, so CDs rippen und Rohlinge und brennen, man fühlt sich zurückversetzt um 20 Jahre, oder? Oder zumindest 15.
Bei dem Wort Rolling denke ich manchmal nur an unseren Machtschädel, unseren He-Man, aber sonst hast du völlig recht. Ja. Das ist auch ein bisschen Rolling.
Ja, genau. Ja, He-Mans Machtschädel ist natürlich die Burg der Macht, Castle Grayskull, aber auch unser He-Man wird von uns liebevoll Machtschädel genannt, weil er oft einmal überheblich reagiert, etwas stur und auch autoritär. Stimmst du mir dazu, Olli?
Ja, ein Alpha-Tier mehr als er sein müsste. Meinst wie
genau. Genau. Er hat gute Freunde, oder? Rund um sich, der He-Man, aber oft, wie man in Österreich so sagt, scheißt er auch ein bisschen drauf, oder?
Was genau. Die anderen... Ja, manchmal ein bisschen ungustel.
Okay.
Okay, gut. Du, apropos, wir fangen ja heute sehr locker und lustig an mit etwas Situationscomic und besonders viel Situationscomic, wenn du mich fragst, findet ihr auch in dieser Folge beim Baum der sterbenden Zeit, weil die, ich habe mich tatsächlich nicht mehr so gut erinnern können an diese Folge, ich hatte sie als Kind nicht. Und ich habe so viel lachen müssen wie bisher bei den anderen Folgen noch nie.
Ja, da ging es mir gleich. Es ist wirklich eine Folge, die kann man sich natürlich jetzt aus der Distanz im Erwachsenenalter kann man sie genießen, weil sie einige Merkwürdigkeiten aufweist, die auch ich als sehr lustig empfunden habe. Und da können wir eigentlich schon mit dem Cover beginnen, oder?
Mhm. Das Cover. Magst du vorher vielleicht nur ganz kurz einen Plug setzen, wo wir uns auf dem World Wide Web befinden, beziehungsweise eben nicht auf dem
eben
World
nicht.
Wide Web?
Ja, natürlich. Sofort wird gepluckt. Also wir sind zu finden, Hiemens Machtschädel, unsere regelmäßigen Podcasts zu den Masters of the Universe Folgen sind zu finden auf skeletor.at, ohne www, einfach nur skeletor.at, und dort findet ihr unsere Reviews zu den Hörspielen.
Ja, also besucht uns auf der Homepage, aber gern auch auf allen anderen Streaming-Plattformen eures Vertrauens, Spotify, YouTube und wie sie alle heißen, sind wir überall drauf. Und gerne, und es hilft uns auch, muss man ganz ehrlich sagen, wenn ihr uns abonniert, wenn ihr uns Kommentare hinterlasst, wenn ihr uns auf Facebook natürlich oder auf Instagram folgt, da freut sich der Algorithmus und man findet uns in Zukunft leichter. Und auch im Zuge des Plugins noch erwähnt. Und erwähnt sei auch noch, Entschuldigung, Dieter, dass ich dir jetzt ein zweites Mal ins Wort falle, natürlich, wenn ihr auf Situationscomic steht, dann könnt ihr gerne auch mal rüberschauen zu derpodcast.at, weil da ist unser zweites Projekt, das wir mit dem Chrissy machen, oder ich eigentlich in erster Linie. Und das heißt die rechte und die linke Hand des Podcasts. Und dort sprechen wir über verschiedene andere Helden unserer Jugend, auch über Masters unter anderem.
Genau. Also wer Situationscomic mag, rechte und linke Hand des Podcasts anhören oder zum Beispiel eine Mike Krüger CD einlegen. Auch das geht.
Oder eure WrestleMania anschauen.
Ja, genau. Okay. Ja, aber lass uns zur Sache kommen. Heute der Baum der sterbenden Zeit, das Cover. Das Cover, ich beschreibe es mal ganz kurz. He-Man und Trapjaw kämpfen vor einem Baum. Der Baum schaut eigentlich ganz normal aus, ein alter, schöner, großer Baum, und He-Man ist mit Trapjaw im Vordergrund und sie kämpfen aber nicht mit Waffen, sondern, so wie es ausschaut, mit den Fäusten. He-Man versetzt Trapjaw einen linken Haken, so wie es aussieht, und das Zauberschwert hat er lässig hinter dem Rücken geparkt. Lässt schon ein bisschen was darauf schließen, auf die Folge. Oder, Olli?
Richtig, ja. Die Sonne geht wieder unter, so wie auch bei der Vorgängerfolge. Und sehr stimmungsvoll. Mag das schon der Baum der sterbenden Zeit sein? Was sagst du?
Wahrscheinlich wird das sein, ja. Genau.
Abgebildet ist, ja. Auf jeden Fall sehr cool, dass mal der Trapjaw den Mann auf dem Cover abgibt und nicht Skeletor. Gefällt mir persönlich sehr, sehr gut.
Auch das gefällt mir. Es wird Trapjaw als Kontrahent dargestellt und nicht Skeletor. Trapjaw ist ja auch wirklich eine zentrale Figur in dieser Folge. Du, ich habe mir auch das Kassetten-Inlay herausgeschrieben. Soll ich das einmal vorlesen?
Das ist unser Podcast. Du darfst alles tun, was du willst.
Ich finde das super. Also ich habe das als Kind ja geliebt, immer diese Kassetten-Inlays. Ich bin ja im Mediamarkt gestanden oder wo auch immer, ich weiß gar nicht wo, und habe mir dann so viele Inlays durchgelesen von so vielen Hörspielen. Und beim Baum der sterbenden Zeit, da steht Folgendes. Skeletor streckt seine Hand nach Avian aus, der Stadt in den geheimnisvollen Bergen. Herr der Stadt ist Stratos. Er bittet He-Man um Hilfe. Doch dieses Mal hat der Gigant mit Gegnern zu tun, die er nicht mit dem Zauberschwert allein bekämpfen kann.
Ja,
hört,
genau.
Hört.
Hört, hört. Ja, sind diese Gegner etwa unsichtbar? Es ist eine große Frage.
Genau. Genau. Ja, also bevor wir in die Handlung einsteigen, lieber Olli, gibt's neue Rollen, gibt's neue Synchronsprecher oder Sprechstimmen, die erwähnenswert sind?
Es gibt den Stratos, der ja jetzt nicht mehr von dem Sprecher von der Vorgängerfolge Der Doppelgänger gesprochen wird, sondern es ist jetzt Joachim Richard. Und während wir bei der Doppelgängerfolge uns nur überlegt haben, hast du Richard oder hast du Richter, ist es mittlerweile sicher, es ist Joachim Richard. Und der Spaß ist folgender. Man kennt ihn eventuell von der Tatort-Krimiserie, wo er zwischen 71 und 82 in insgesamt 11 Episoden den Kriminalmeister Laumen neben dem populären Tatort-Kommissar Trimmel gespielt hat. Und den Tatort-Kommissar Trimmel hat der Walter Richter gespielt. Und von daher schließt sich da wieder der Kreis. Also der Richard und der Richter in einem Set.
So haben wir es beisammen. Genau. Ja, ich habe in den 80er, 90er und 2000er Jahren, ich glaube, ich habe in meinem Leben noch keine Tatort-Folge ganz angeschaut. Ich bin tatsächlich kein Tatortseher. Deshalb kenne ich den Joachim Richard gar nicht.
Ja, nicht. Und das passt auch so. Tatort ist was für andere. Ja, genau. Von Europa ist er natürlich auch des Öfteren engagiert worden, so wie viele andere in dieser Zeit, die in Film und Fernsehen in Deutschland einen gewissen Status gehabt haben. Und ja, seine Stimme hat er einigen TKKG und Fünf Freunden und Drei Fragezeichen Nebendarstellern geliehen. Und wer ein Magnum gesehen hat und das mag, da hat er in der ARD-Synchronfassung zumindest den Rick gesprochen. So viel zu Stratos. Ist leider 2007 nach langer, schwerer Krankheit gestorben. Und die zweite, die ich mir herausgeschrieben habe, ist die Gisela Trove. Die ist natürlich auch an sich sehr bekannt. Auch eine bekannte deutsche Schauspielerin. Die ist 22 geboren und 2010 verstorben und war auch Schauspielerin und Synchronsprecherin. Man kennt sie auch unter anderem von so TV-Serien wie Unser Lehrer Dr. Specht oder Ein Bayer auf Rügen. Und die hat aber auch Synchronarbeit geleistet, hat die Gina Lolo Brigida zum Beispiel gesprochen oder die Shelley Winters. Da kennst du die vielleicht ein bisschen besser aus bei den älteren Schauspielerinnen. Hast du da ein Bild zu Shelley Winters?
Habe ich jetzt gerade kein Bild zur Lolo Brigida natürlich schon, aber ja. Ich habe der Name Gisela Trove, der hat's tatsächlich geklingelt bei mir und ich habe sie jetzt kurz gegoogelt, also die kennt man tatsächlich, die kennt man als Schauspielerin.
Bekanntes Gesicht, gell?
Ein bekanntes Gesicht.
Einprägsam auch.
Aber tatsächlich hätte ich nie zuordnen können, wenn ich nur die Stimme des Geistes von Castle Grayskull höre.
Genau, du hast es vorweggenommen, das habe ich nämlich bis jetzt eh nicht gesagt. Sie spricht den Geist und die Soa auch in weiterer Folge bis zum Ende der Masters-Serie, weil das war ja bisher ein rechter Kmurks mit Soa und dem Geist und da kommen wir dann eh noch dazu.
Ja, immer andere, ja.
Genau, und mir ist sie...
Männlich besetzt, einmal weiblich.
Genau, eben, ja. Und mir ist sie aber nur sehr, sehr im Ohr, als Mrs. Darnley in der Drei-Fragezeichen-Folge Der Zauberspiegel. Das war nämlich eine, die ich sehr, sehr oft gehört habe.
Ja.
Und da spricht sie die Hauptperson sozusagen neben unseren Fragezeichen und auch neben natürlich Andreas van der Meen, der da auch wieder große Rolle hat als Morten. Und da spricht sie auch sehr interessant teilweise, diese Mrs. Darnley hat sehr interessante Interpretationen und lustige Lines. Kann man auch mal rüber switchen zur rechten und linken Hand des Podcasts. Da wird es bald auch eine Drei-Fragezeichen-Episode geben. Jetzt Status quo noch nicht.
Wow, da freuen wir uns schon drauf. Ja, jedenfalls eine versierte Dame, die Frau Trove.
Absolut.
Okay. Ja, dann steigen wir ein in den Plot, oder?
Plot.
Oder hast du noch was für unsere Hörer?
Nichts mehr.
Musik. Okay. Ja, im Baum der sterbenden Zeit, was passiert da, worum geht's da? Skeletor und Trapjaw wollen sich an Stratos rächen. Stratos, der ja in der vorherigen Folge der Doppelgänger Skeletor mit Faker zusammen gesehen hat. Sie schleichen sich in seine Stadt ein, in die Stadt Avian, in den geheimnisvollen Bergen, und schänden dort den Baum der sterbenden Zeit. Ein Baum, der die Blätter aller vier Jahreszeiten trägt und mit seinen magischen Kräften die Stadt Avian seit Jahrhunderten schützt vor, ja, bösen Dämonen, insbesondere vor den unsichtbaren Gnomen. Ja, und nachdem Skeletor und Trapjaw einen dicken Ast vom Baum geschnitten haben, fällt der Schutz der Stadt damit und die unsichtbaren Gnome dringen auch gleich in die Stadt ein und entführen Stratos Frau und Stratos Kinder. Somit ist mal das erste Übel passiert. Ja, in Eternis bekommt Adam die Kunde von Soa mitgeteilt, dass eben Stratos Familie entführt wurde, und sofort bricht er als He-Man auf, um Stratos beizustehen. Seine Freunde Man-at-Arms, Orko und Battlecat nimmt er natürlich mit und sie fliegen Richtung Avian mit ihren Fluggeräten, mit dem Roadtripper und dem Windrider. Plötzlich beginnen aber diese Geräte, ihre Flugzeuge zu spinnen und zu streiken. Orko spürt eine unsichtbare Macht, eine Magie dahinter. Er vermutet auch gleich die unsichtbaren Gnome. Und ja, die Masters müssen landen, ihre Fluggeräte sind nicht mehr funktionstüchtig und sie müssen sich somit zu Fuß auf den Weg machen in die geheimnisvollen Berge zur Stadt Avian.
Interessant in dem Fall, dass die Berg, also die Stadt scheinbar zu Fuß per Bedes überhaupt erreichbar ist, denn ja, im Gegensatz zu den Comics, wo sie ja bis in die Wolken hineinragt, diese Stadt sehr genau futuristisch aussieht, ist sie ja in dem Fall einfach offenbar eine ganz normale, also ganz ein normales Dorf. Ja. Ein Dorf in den Bergen, ein ganz normales Dorf.
Stimmt.
In den Bergen.
Ich habe auch immer gedacht, man muss fliegen können, um dahin zu kommen. Mhm. So, aber es ist einfach eine Stadt in den Bergen. Ja, prompt werden sie aber von einem Drachen angegriffen. Sie kämpfen gegen den Drachen und letzten Endes vertreibt den Orko, indem er den Drachen Zahnschmerzen ins Maul zaubert. Und der Drache somit schmerzgeplagt von dannen läuft.
Der hat mir sehr leid getan, der Drache, muss ich gestehen. Wenn, ja, wenn du so eine, ich stelle mir da so einen Tyrannosaurus vor mit riesen Zähnen.
Mit riesigen Zähnen.
Das muss furchtbar wehtun.
Und dann Karies, oder? Na, echt. Ja. Genau. Jedenfalls haben unsere Helden wieder freien Weg und schaffen es auch in die Stadt Avian. Sie kommen in den Palast von Stratos. Und Stratos erklärt ihnen auch sogleich, was passiert ist. Ja, und in dem Moment bekommen sie auch Besuch von Trapjaw. Trapjaw kommt als Botschafter Skeletors und überbringt dessen Forderungen. Skeletor möchte Avian haben. Er will, dass Stratos ihm die Stadt übergibt. Er hat genug von der Finsternis und von Snake Mountain und von dunklen Burgen. Er möchte seinen Sitz in Avian
haben. So. Wieder gewaltige Machtschädel-Szene, wenn du mich fragst, wie der Trapjaw da kommt und der He-Man sofort das Kommando übernimmt, obwohl Stratos da der Herrscher ist, und er kauft dem Stratos sofort die Schneide ab und sagt, genau. Stratos würde nämlich rausschmeißen und sie sagt, stopp! Und He-Man sagt, stopp, nein, Trapjaw, darfst kommen und erzähl mal, was los ist. Ja. Oh, nur um ihm nachher trotzdem eine reinzuhauen am Schluss. Also sehr ungustelmäßig.
Ganz richtig. Also der He-Man weist die Forderung zurück, ja. Und Trapjaw bekommt auch noch eine verpasst von ihm, so dass ihm der Kiefer verrenkt wird, und muss dann von dannen ziehen. Nichtsdestotrotz, nichts gewonnen für unsere Helden. Gleich darauf fallen nämlich die unsichtbaren Gnome erneut in die Stadt ein und stiften ganz gewaltiges Chaos und richten viel Zerstörung an. Planierraupen gehen auf einmal los, überwalzen Dinge, die Gnome peinigen und piesacken die Bevölkerung. He-Man kann sie nicht mit seinem Schwert bekämpfen. Die Gnome sieht er nicht, er kann sie nicht vertreiben und somit beraten unsere Helden, wie sie denn nun fortfahren können, wie sie der Stadt Schutz bieten können. Stratos, etwas zögerlich, erklärt dann, dass es eine Möglichkeit gibt. Das ist ein bisschen eine abstruse Geschichte, das Ganze.
Ich versuche sie mal. Vollkommen irre.
Vollkommen irre. Genau. Also die Stadt wird wieder geschützt vor böser Magie, wenn ein Stein, ein großer, unglaublich schwerer Stein, einige Meter bewegt wird, hin zu einer großen, dicken und wahrscheinlich kalten Stange. Dort muss er hingeschoben werden. Und wenn der Stein die Stange berührt, dann ist die Stadt geschützt. Ja, der Stein liegt aktuell davon entfernt, was aber der Stadt jetzt nichts ausgemacht hat, weil ja der Baum der sterbenden Zeit sozusagen eingesprungen ist und die Stadt beschützt hat. Jetzt ist der Baum aber verletzt und somit muss der Stein wieder eine Stange berühren, damit Gnome nicht in die Stadt kommen können.
Wenn der Baum wegfällt, muss der Stein eine Stange berühren.
Genau, so einfach ist die ganze Geschichte. Einen Haken hat das Ganze natürlich, der Stein ist unglaublich groß und schwer, er darf aber nur von einem Mann bewegt werden. Mhm. Und dieser, sobald er den Stein berührt hat, muss er es auch schaffen. Wenn er es nicht schafft, den Stein loslässt und der Stein nicht die Stange berührt, dann wird dieser Mutige auf der Stelle sterben.
Das ist ja unglaublich.
Unglaublich. Ja, was glaubst, Olli, wer nimmt das Wagnis auf sich, den Stein zu bewegen?
Ich könnte mir vorstellen, dass He-Man derjenige ist, der natürlich ohne Rücksicht auf Verluste und ohne an seine Verpflichtung als Beschützer von Eternis da sofort sein Leben aufs Spiel setzt.
Ja. Völlig richtig. Ich hätte auf Man-at-Arms gehofft, aber He-Man sagt, ich schieb den Stein an seine Stelle. Er schlägt alle Bedenken seiner Freunde in den Wind und er macht sich auch gleich daran, den Stein zu schieben. Und das schafft er auch mit Unterstützung, mit Hilfe des Geists von Castle Grayskull, wie er auch nachher sagt. Auch der Geist hat ihm Kraft gegeben, damit Stein bewegen kann. Jedenfalls, die Stadt ist gerettet. Die unsichtbaren Gnome können nicht mehr in die Stadt kommen. Aber, lieber Olli, was ist mit Stratos Familie? Wo ist Delora und Stratos Kinder? Wo sind die?
Ja eben, die sind nämlich nicht da. Die sind gar nicht da. Das ist unfassbar, die sind verschwunden.
Und sie haben keine Idee, keine Fährte, keine Spur, wo die denn sein könnten. Schließlich schmieden sie aber den Plan, einfach mal Trapjaw bis zu Skeletor zu folgen. Sie vermuten ja, dass Skeletor sich mit den unsichtbaren Gnomen verbündet hat und Skeletor soll sie zu Stratos Familie führen.
Unglaublich guter Plan, wenn du mich fragst.
Kann man nichts dagegen einwenden. Genau. Stratos findet auch Trapjaw, der sich zu Fuß auf dem Weg zurück zu Skeletors Versteck macht. Er wandert Richtung geheimnisvolle Berge. Und Orko beamt sich dann auch zu ihm hin und heimlich folgt er ihm bis zur finsteren Schlucht. Das ist der Ort, wo Skeletor sein Versteck bezogen hat. Und in der finsteren Schlucht, da befindet sich auch das obere Ende der sogenannten schiefen Bahn. Jetzt habe ich ja schon immer vermutet, dass der Skeletor irgendwann mal auf die schiefe Bahn gerät oder wahrscheinlich schon geraten ist. Aber in dieser Folge ist er tatsächlich am oberen Ende der schiefen Bahn. Mhm. Ja, unsere Helden, nachdem sie das wissen, ziehen auch gleich dorthin, ziehen gegen Skeletor. Ja, sie finden Skeletor, schlagen seine Schergen in die Flucht, sie drängen sie und stürzen Skeletor und seine Gehilfen auch gleich in die besagte schiefe Bahn, wo sie verschwinden. Keiner weiß, wo die schiefe Bahn endet und wo die Bösen dann wirklich rauspurzeln. Das wird nicht erklärt. es scheint so, wie wenn Skeletor und sein Gefolge für immer besiegt ist. Und ja.
Was von den Guten natürlich auch, wie fast in jeder Folge dann auch als solches angenommen wird. Skeletor ist endgültig besiegt, ja. Das Böse kann nie wieder zurückkehren.
Genau. Wunsch ist der Vater des Gedankens, so ja. Auch hier. Und ja, nichtsdestotrotz, Stratos Familie bleibt weiterhin verschwunden. Sie haben sie nicht in der finsteren Schlucht gefunden. Letzten Endes ist es Orko, der die Anwesenheit von Stratos Familie spürt, als alle wieder nach Avian zurückgekehrt sind. Und Orko kann sie auch durch seine Zauberkraft wieder zum Vorschein bringen. Sie waren die ganze Zeit im Baum der sterbenden Zeit versteckt und haben alles miterlebt und sind nun endlich, Orko sei Dank, endlich sind sie auch wieder vereint mit ihrem Stratos. Alles ist wieder im Lot. Der Stein bei der Stange, Skeletor, in die glatte Röhre, in die schiefe Bahn gestürzt und alle Helden freuen sich.
Orko Schlussgag, ich weiß es gar kein, nicht.
Nein, ich glaube gar kein Schlussgag. Es endet wirklich so, dass Stratos sehr emotional seine Familie begrüßt und dann kommt auch schon das Masters of the Universe Theme und die Folge ist aus.
Ja, so Dieter, ich habe mich jetzt richtig zurückhalten müssen, um nicht ständig rein zu grätschen. Das ist sehr schön erzählt und mir sind natürlich so viele Dinge in den Kopf gekommen, die es dazu zu sagen gibt. Und das werden wir jetzt auch machen, ne?
Das machen wir. Völlig richtig, genau. Ja, also zu den einzelnen interessanten Szenen. Wie Adam im Königspalast von Eternis erfährt von dem, was sich in Avian zugetragen hat, ist es ganz amüsant, weil Adam gerade die Tanzsprache der Bienen entdeckt. Teela ärgert sich darüber, Teela findet Adam im Garten und ja, es stört sie natürlich, dass Adam sich nicht im Kampf übt, sondern Bienen beobachtet. Was macht Teela? Sie sucht He-Man und ich frage mich, lieber Olli, warum sucht sie eigentlich He-Man? Es ist ja noch gar nichts passiert. Die schlechte Kunde wurde noch nicht überbracht. Trotzdem ist Teela ziemlich in Eile, He-Man zu finden.
Ja, gestresste, unrunde Frau teilweise. Ja. Irgendwie mal ein bisschen so. Yoga machen oder so.
Genau. Jedenfalls gleich danach ist mir auch aufgefallen, und das finde ich ganz interessant, Soa als Adler spricht aber nicht zu Adam, sondern der Adler verwandelt sich in die rote Wolke, in den Geist von Castle Grayskull. Und das, lieber Olli, das kenne ich eigentlich sonst nur, das macht er doch nur in der Burg, oder? Ich habe das nicht mehr so wirklich im Kopf, dass das auch außerhalb von der Burg passieren kann.
Ja, habe ich auch nicht im Kopf. Richtig. Und es ist vor allem auch das erste Mal natürlich, dass es überhaupt so ist. Weil bis jetzt, wie wir ja schon vorher gesagt haben, bei der Gisela Trove ist es, waren sie immer getrennt voneinander zu behandeln. Und jetzt ist es das erste Mal ein und die gleiche Person und auch gesprochen von ein und der gleichen Person. Und das ist sicher erwähnenswert. Richtig.
Ja, das stimmt. Also in Geist hat sie auch bei Sturm auf Castle Grayskull und so weiter gegeben, aber eben nicht diese Verwandlung.
Ja, diese Transformation, das hat offenbar ein bisschen Zeit gebraucht, denn beim Doppelgänger zum Beispiel hat er vorher auslassen, der Geist. Ne? Da hat er ja überhaupt nicht gewarnt, die Freunde. Da hat er das eiskalt auflaufen lassen, weil da hätte er ja durchaus auch mal warnen können, dass der He-Man in Wirklichkeit ein Doppelgänger ist. Das hätte er einiges an Problemen erspart. Ganz wichtig ist mir schon, oder ich möchte nicht unerwähnt, möchte ich nochmal die erste Szene lassen, weil die ist großartig. Also das ist wieder mal so ganz typisch dafür, warum ich diese Hörspielen einfach so, so sehr liebe, weil es so ein wunderschöner, atmosphärischer Anfang wieder ist mit Skeletor und Trapjaw in Avian, wie sie da sich reinschleichen und unerkannt bleiben und wo natürlich der Trapjaw diese traumhaft schöne Szene hat, wo er den Baum bewundert. Wo man den Trapjaw dann auch lieben muss dafür. Wirklich, weil er einfach auch, er liebt die Natur, er ist zwar ein beinharter Kämpfer und im Begriff des Bösen auch, aber er liebt die Natur und er liebt diesen Baum und es tut ihm richtig weh. Ja. Den Baum übrigens auch, dem tut's auch weh, dass das Skeletor da so brutalst einen Ast abknickt.
Was jetzt auch nicht das Böseste ist, was man machen kann, oder? Jetzt steht er vor, er hätte den ganzen Baum mit einem Energieblaster einfach verharzen, verbrennen.
Ja, oder ordentlich dagegen pinkelt oder so. Dann, ja. Dann sage ich, ja, das ist geschändet. Aber wenn er da einfach ein Astel abknickt und der Baum
ja,
sagt,
aber das Skeletor,
oh, es tut so weh. Ist eigentlich
ja, das Skeletor
kein
kennt
Grund,
sich aus,
um eine
der
Familie
weiß genau, welchen Ast man, an welchen Ast man sägen muss, um die unheimlichen, die unsichtbaren Gnome loszulassen. Die finde ich übrigens ziemlich cool. Also ganz ehrlich, die unsichtbaren Gnome, echt eine, wie soll ich sagen, eine coole, böse Macht, die da He-Man entgegengestellt wird. Auch wie sie in die Stadt einfallen, da die Soundeffekte, die man da so hört. Also es ist echt, man hat da so eine Horror-Soundkulisse mit schrille Schreie im Hintergrund. Motorgeräusche hört man und immer zwischendrin das fiese Gekicher von den Gnomen. Und da kann ich mich schon erinnern, lieber Olli, du hast ja die Folge als Kind nicht gehört. Ich habe sie schon gehört. Und mir...
Na, gehört habe ich sie schon, aber ich habe mich nicht mehr so erinnern können.
Ja, ich kann mich erinnern, dass das wirklich auch immer, dass mir da sehr unheimlich zumute war, wie die Gnome in die Stadt eingefallen sind.
Ja, das ist interessant, weil eben dadurch, dass man diese Erinnerung fehlt, war das für mich jetzt nicht so... intensiv beim Anhören, ja. Aber ich kann es natürlich nachempfinden, dass das dir als Kind so gegangen ist. Ich habe das auch übrigens gelesen in dem einen oder anderen Bericht oder Kommentar zu dieser Folge im Internet, dass das einigen so gegangen ist.
Und was mir auch, auffällt, wie He-Man den Stein schiebt, da müsste ja die ganze Bevölkerung muss ganz ruhig sein. Stratos sagt, seid leise, helft He-Man und lenkt ihn nicht ab. Man hört aber im Hintergrund trotzdem die Gnome, wie sie auch flüstern und fies kichern und lachen und sie schreien so und auch wuh, so ein bisschen wie der Ric Flair, weil man heute schon bei einer alten WrestleMania war. Ja.
Ja, richtig, ja. Oder wieder Pumuckl.
Ja.
Ja, richtig, total. Aber es ist auch so, dass das Volk im Hintergrund redet und überhaupt nicht leise ist in Wirklichkeit.
Ja,
und
dann
dass
schon.
Dass der Machtschädel He-Man dem Man at Arms wahnsinnig über den Mund fährt.
Ja, aber bei größten Anstrengungen, da sind sie dann schon ziemlich leise. Genau. Ja, unsichtbare Gnome, ziemlich cooler Gegner in dieser Folge. Leider weiß man auch am Ende nicht so wirklich, was passiert mit den Gnomen. Es wird ja von Orko, beziehungsweise es stellt sich ja heraus, die Gnome waren verbündet mit Skeletor, aber eigentlich sind die Gnome, spielen dann keine Rolle mehr, oder? Auch nicht in der finsteren Schlucht. Die sind dann einfach weg und kommen nicht mehr vor.
Ja, das stimmt ja.
Genau.
Absolut.
Genau.
Mhm.
Ja,
was hast du noch auf dem Plan?
Ja, zum Orko sind mir auch einige Dinge aufgefallen in dieser Folge. Orko, haben wir schon festgestellt, war immer eine zentrale Figur in den in fast allen Folgen. Vielleicht bis auf Todestor hat Orko immer entscheidende Momente gehabt. Auch in dieser Folge, und zwar in dieser Folge, ist es interessant, weil Orko sagt ständig die Zukunft voraus oder weiß Dinge, die andere noch nicht wissen.
Ja, absolut das, interessant. Warum eigentlich?
Warum eigentlich, ja? Ich meine, er ist Zauberer, er kann beamen, aber in dieser Folge, er sagt die ganze Zeit, was passieren wird. Er sagt den Kampf mit dem Drachen voraus, warum auch immer.
Er sagt das Erscheinen von Trapjaw voraus.
Er sagt das Erscheinen von Trapjaw voraus, genau.
Ein fühliger Tag für einen Orko.
Ja. Und er sagt so orakelhaft, er sagt nämlich nicht, Trapjaw steht vor der Tür, sondern er sagt, starke Zähne, kleines Hirn.
Ja.
Könnte man auch sofort an den Drachen denken, dem er Zahnschmerzen verpasst hat, aber der Trapjaw.
Oder an Beastman im Normalfall.
Genau.
Aber das finde ich persönlich finde das sehr lustig, dieses Zitat, aber Trapture hat doch kein kleines Hirn. Das stimmt doch überhaupt nicht. Also der wird doch kein einziges Mal dumm dargestellt eigentlich bis jetzt.
Ja.
Also das passt nicht.
Wobei dieser Dialog mit den kosmischen Nüsse schon... naja, aber lass jetzt auch nicht auf ein kleines Hirn schließen, da hast du schon recht.
Lass nicht auf ein kleines Hirn schließen, aber auf gewisse homosexuelle Tendenzen.
Nein, aber auf unglaubliche Komik. Ich glaube, das müssen wir unseren Hörern erklären, oder? Das ist ja schon eins der Highlights in dieser Folge.
Das Highlight.
Der kosmische Nüsse-Dialog. Ja, und zwar, wenn ich das kurz ausführen darf, wie Trapjaw seine Forderungen stellt, um den Ganzen noch ein bisschen Nachdruck zu verleihen, nimmt er kosmische Nüsse, die in einer Schüssel am Tisch stehen, warum auch immer, ja, nimmt er die in die Hand und sagt, sieh mal her, Stratos. Und der Stratos lacht schon und sagt, ha, das sind kosmische Nüsse, sie sind unzerstörbar, sie können nicht aufgebrochen werden. Trapture nimmt sie aber in sein Stahlgebiss und knackt sie auf, knackt die kosmische Nuss. Und er sagt dann, Stratos, greif mich niemals an, sonst wird es dir ergehen wie dieser Nuss.
Du Dieter, ich glaube, ich spüre das jetzt ein. Also das, weil er sagt nämlich, das Schöne ist nämlich, Stratos sagt nämlich, ich kann mir genau an den Wortlaut erinnern, er sagt, haha, versuche dich nur an diesen Nüssen. Und Stimmt. Das ist halt wirklich, ich denke einfach an Stratos, seine Eier.
Ja.
Und der Trapjaw, der will da hingreifen. Aber lassen wir doch die beiden selbst diesen Dialog kurz führen.
Siehst du diese Nüsse hier?
Ja, versuche dich nur an diesen Nüssen.
Was auch voll witzig gewesen war, wenn wir schon beim Sexuellen bleiben wollen, wenn der Trapjaw reinkommt und sich umschaut und dann sagt, warum liegen denn hier kosmische Nüsse rum? In Anlehnung an den viral gegangenen Spruch, warum liegt denn hier Stroh rum?
Das brauchst du nicht erklären.
Naja.
Das kennt jeder, ja.
Ja.
Aber es ist doch eine Diskrepanz, um mal wieder den Twist zur Analyse zu schaffen. Eine Diskrepanz zwischen extrem stark dargestellt und dann verlieren die Bösewichte, wo Trapjaw nur einer davon ist, wieder in Überzahl in kürzester Zeit. Das finde ich persönlich ein bisschen merkwürdig, weil einerseits sogar nur der Leibwächter vom Skeletor ist so stark, dass er kosmische Nüsse mit seinem Kiefer zerknacken kann. Also etwas, was der Stratos sich niemals vorstellen hätte können. Und trotzdem braucht es aber nur den einen oder anderen Schwertstreich, um Skeletor, Beastman, Trapjaw und Triglops und vielleicht nur irgendeinen Magier oder einen Drachen zu vertreiben und in die Flucht zu schlagen.
Ja,
das,
genau.
Das und wollte an der Stelle einfach mal erwähnen.
Ja, und Trapjaws Stahlkiefer ist so stark, dass er kosmische Nüsse knacken kann. Trotzdem gleich eine Sekunde darauf verbiegt der He-Man diesen unglaublich harten Stahlkiefer mit einem einfachen Faustschlag, oder? Das kommt gleich danach.
Wobei, wenn man, Dieter, in der Sekunde, denke mal, wenn wir auf das Cover nochmal schauen, er trifft ihn ja eigentlich gar nicht, sondern er holt ihn nur aus. Vielleicht trifft er den Trapjaw gar nicht und das Stahlkiefer ist durch die Nuss verbogen.
Glaubst du? Naja. Jetzt schauen wir das Cover nochmal an. Es schaut ein bisschen so aus, wie bei so einer alten Slapstick-Prügelei, gell? So,
ja,
der Trapjaw weicht schon vorher, lässt sich schon vorher zurückfallen, bevor überhaupt noch ein linker Haken kommt. Ja. Na, aber natürlich hat der He-Man den Stahlkiefer verbogen. Er ist halt noch stärker als der Trapjaw. Also der He-Man könnte wahrscheinlich so eine kosmische Nuss mit dem kleinen Finger knacken.
Ja, und das kann man dann vielleicht gleich im Anschluss nur weiter spinnen. Diese wunderschöne Szene geht ja dann quasi nur weiter oder zieht einen Rattenschwanz nach sich, weil der Trapjaw ja dann durch die Berge wandert. Zurück zu Skeletor und ständig seinen Stahlkiefer gegen irgendeinen Felsen trischt, um ihn wieder irgendwie in Form zu bringen.
Genau.
Und das ist natürlich auch wahnsinnig lustig.
Ja.
Also ich stelle mir das einfach so vor, dass der da erstens einmal muss er zu Fuß zurück zu Skeletor. Also er wird weder abgeholt, noch hat er irgendwie ein Fahrzeug zur Verfügung. Er ärgert sich da furchtbar und haut ständig sein Kief irgendwo dagegen.
Ja, was glaubst denn, wie peinlich das ist? Das wird sich der Trapjaw denken. Ich kann jetzt nicht so vor meinen Herren treten mit einem verbogenen Unterkiefer. Und er kann ja, was soll er denn Skeletor erzählen? Er kann ja nicht einmal richtig reden, weil er sagt ja dann, finde ich auch wunderschön, er sagt dann, nachdem ihm der He-Man eine verpasst hat, sagt er, du hast mich geschlagen, He-Man. so wie ein zahnloser Opa. Richtig, richtig cool. Ja, na echt gute, also Trapjaw hat super Momente in dieser Folge. Ja, was gibt's sonst noch zu sagen? Also wir waren ja auch beim Orko, der beamt sich ja dann zu Trapjaw und verfolgt ihn bis zu Skeletor, findet heraus, wo sie sich versteckt halten. Die Masters gehen dann auch hin, ja eigentlich mit der Intention, Delore und die Kinder zu finden. Mhm. Und was mich verwundert hat, kaum treffen sie auf Skeletor und seine Gehilfen, schmeißen sie sofort alle in die schiefe Bahn. Statt dass sie vorher fragen, was habt ihr mit Delore und den Kindern gemacht, wo sind sie und so. Also sie sind ja da so überzeugt davon, die sind sicher versteckt da wahrscheinlich im hinteren Teil der Höhle. Schmeißen Skeletor ins Verderben auf Nimmerwiedersehen und fragen sie dann hinterher erst, ups, da sind die gar nicht, wo sollen wir sie denn jetzt suchen? Und ja, eigentlich dumm, oder?
Naja, absolut, das ist richtig, das ist mir auch sofort aufgefallen. Die Rücksicht darauf, seine Familie zu finden, ist sehr gering in dem Moment. Und auch der Triumphzug dann, in dem sie zurückkommen nach Avian und vom Volk begrüßt werden, der ist mir auch ein bisschen zu epochal für das, dass die Familie eigentlich nicht gefunden
genau,
wurde.
Genau, dafür, dass sie eigentlich ihre Mission nicht erfüllt haben, sie wollten ja Stratos Familie finden. Aber ja.
Ganz genau.
Aber wer rettet die Situation? Schon wieder der Orko, der in dieser Folge einfach alles weiß, warum wird nicht erklärt, aber er spürt dann die Präsenz von Delore und von den Kindern und kann sie auch sofort, also er weiß sofort, dass die nicht irgendwo versteckt sind, sondern dass sie noch in der Stadt sind und er kann sie sogar herzaubern. Da hat er wahrscheinlich noch genügend Zauberkraft übrig, ist immer noch gestärkt genug, weil er ja in der vorherigen Folge auf Trolan war und von der Quelle der Zauberkraft getrunken hat.
Ja, bin mir gar nicht so sicher, weil es hat ihn ja doch sehr ausgelaugt damals vor heiligen Wochen, wie der Doppelgänger zugange war und er das Zauberschwert und die Axt tauschen hat müssen. Und da war er so erschöpft, dass ihn der He-Man auf den Arm genommen hat. Aber ja, vielleicht ist nach ein paar Wochen Pause noch ein bisschen Saft in ihm drin. Mhm. Das stimmt ja. Stratos übrigens der einzige Held mit Kindern und mit Familie, oder?
Ja, stimmt.
Quasi. Also, ja. Wisst ihr nicht, dass der Stinker oder irgendwer Kinder hat? Oder irgendwer anderer, der Mossman?
Naja, vielleicht hat der Mossman, vielleicht hat der Millionen und Milliarden von Ablegern, oder?
So gesehen, stimmt.
Ja. Wenn er sie pflanzlich vermehrt. Ja, na, aber tatsächlich ist überhaupt ganz interessant, Stratos hat Familie in Avian, wie die Gnome, wie der Skeletor den Baum schändet, läuten auf einmal Kirchenglocken. Auch das ist interessant, oder? Das ist das erste Mal, dass auf Eternia wahrscheinlich christlich angelehnte Kirchen mit normalen Glocken vorkommen.
Ja, sehr christliches Volk, die Avianer scheinbar.
Ja.
Ja, einer davon ist übrigens der Diener, der verkündet, jetzt muss ich wieder ein bisschen zurückspringen, weil du bist da jetzt relativ schnell zum Schluss gekommen, aber einige Dinge dazwischen sind schon noch sehr erwähnenswert. Der Diener zum Beispiel verkündet, dass die Gnome da sind, wo der Stratos übrigens auch sehr herrisch reagiert, weil er sagt zu ihm, was kommst du einfach herein?
Ja.
Und dieser Dean Diener ist, ich habe es auch in der Doppelgänger-Folge schon auch schon mal erwähnt, beziehungsweise diesen Namen schon erwähnt. Es ist wieder der Peter Shaw von den drei Fragezeichen, der Jens Wawrczeck. Ja. Und da hat er einige Sätze sogar zum Sagen. Aber es ist wieder eine äußerst kleine Rolle.
Mhm. Ja, richtig. Mhm. Das also die Stimme habe ich jetzt, nachdem ich Doppelgänger gehört habe, auch wieder erkannt.
Genau. Und natürlich spricht er bei King of Queens zum Beispiel den Spence. Das ist auch eine große Rolle von ihm. Genau. Also das heißt, beim Doppelgänger waren der Man E-Faces, also der Arthur und der Spence wieder zusammen.
Schön. Okay. Ja.
Ja.
Sonst habe ich jetzt nimmer viel. Ist dir noch irgendwas Interessantes aufgefallen?
Einiges, lieber Dieter. Wirklich? Einiges. Also zum einen finde ich ziemlich interessant, und dass du das nicht erwähnst, wundert mich sehr und speziell, dass die im Palast erst einmal, wie sie den Plan schmieden, was sie jetzt machen wollen, erst einmal ordentlich bechern. Also da wird einmal ordentlich Rotwein geschwarzt und nur dazu mit Stößchen. Also da hört man die Gläser klimpern. Und es ist vollkommen egal, ob die Familie irgendwo vom Skeletor gefangen ist und unter schlechtesten Umständen misshandelt wird eventuell. Na, da wird jetzt mal Rotwein gesoffen. Ja. He-Man, darf es noch ein bisschen mehr Rotwein sein?
Ja, das passt. Das überrascht mich nicht mehr. Seit Sturm auf Castle Grayskull, da wird ja auch Wein im Übermaß getrunken. Der Orko muss ja da sogar Wein herzaubern. Also.
Ja, im Nachhinein, zum Feiern, aber nicht währenddessen.
Ja, das war auch währenddessen. Das war ja das Begrüßungsfest vom Trojan. Also war mitten in der Folge. Du, der He-Man kann auch unter leichten Alkoholeinfluss ein Machtschädel sein und das Böse bekämpfen.
Vielleicht ist er deswegen so ein Machtschädel, weil er so viel trinkt und dann seine Emotionen nicht mehr unter Kontrolle hat. Ja, lieber auf jeden Fall, der Orko trinkt einen Fingerhut Rotwein und ja.
Ja, so ein bisschen wie der Pumuckl, weil wir halt schon beim Pumuckl waren, der auch immer Alkohol dann in ganz kleinen Gefäßen trinkt.
Ganz genau. Es gibt interessant, und das gefällt mir immer ganz gut, wenn es so Reminiszenzen gibt, und dem Fall auf die Riesen. Da geht es um die magische Doppelmeile, wo gesagt wird, das ist dieser Stein und so, der kommt nur aus der Zeit, wo die Riesen über Eternia geherrscht haben. Das taugt mir persönlich immer ganz gut, wenn man sich ein bisschen mit der Geschichte von Eternia und Pre-Eternia beschäftigt. Das soll so sein und ist auch das zweite Mal schon nach dem Todestor, wo es um die wo die Riesen auch erwähnt werden, beziehungsweise beim Todestor geht es ja sogar um die Riesen auch.
Wobei ich immer, ich hätte immer die geheimnisvollen Berge geografisch weit weg von der Wüste der Zeit gesehen. Das gibt's eigentlich nicht, oder? Doch. So a Fan-Map von Eternia. Ich habe da ehrlich gesagt noch nie mal gegoogelt.
Ja, doch, sowas gibt's.
Sowas gibt's?
Sowas gibt's schon. Mhm. Also Pre-Eternia habe ich schon mal als Fan-Map gesehen, und Eternia. Es hat sich natürlich da schon einiges getan in diesen Hunderttausenden von Jahren.
Ja, ziemlich cool.
Da muss früher Wüste, da jetzt Berge oder Wald.
In irgendeiner Folge, kann ich mich nur erinnern, sind's zuerst im immergrünen Wald und dann sofort, sie rennen praktisch da raus und sind dann gleich in der Wüste der Zeit. Das finde ich auch ein bisschen komisch, wenn man so die Klimazonen im Kopf hat, dass die Tropen dann ohne Steppe dazwischen gleich in eine Wüste münden. Aber auf Eternia ist es eben anders.
Genau, auf Eternia können Bäume reden und vom Wald geht's direkt in die Wüste. Mhm. So ist es. Ja, und ganz wichtig ist schon auch, diese Szene nochmal zu beleuchten, wo eben He-Man mit Hilfe des Geistes, wie du schön gesagt hast, diesen Stein bewegt und nochmal alle leise sein müssen und der He-Man zu Man at Arms sagt, sei still! Oder nur still, glaube ich, sagt er. Mhm. Still, Man at Arms! Und der He-Man, die Geräusche, die er da beim Stein bewegen macht, also das erinnert mich persönlich schon sehr ans Töpfern, und zwar am Klo. Natürlich anstrengend ist beides teilweise,
yeah.
Aber hätte man vielleicht auch etwas eleganter lösen können.
Naja.
Was mir aufgefallen ist, ist der Trapjaw ist, also der Andreas von der Mähne ist auch eine Stimme im Volk, ganz kurz, was wir eh schon ein paar Mal jetzt auch gehabt haben. Und He-Man schafft es, wie du schon gesagt hast, diesen Stein zu bewegen. Er schafft quasi Unmenschliches und mein Arm sagt, du hast es geschafft. Herzlichen Glückwunsch.
Ja.
Das taugt mir total, weil es eine Emotion ist. Herzlichen Glückwunsch.
Ja, ist doch schön, oder?
Voll schön, aber sehr weltmännisch irgendwie.
Genau. So, weißt, wie so wie ein cooler englischer Adeliger würde auch nichts anderes sagen, oder?
Mhm.
Sie haben ja. Indien erobert, herzlichen Glückwunsch oder so.
Er hat seine Emotionen im Griff,
genau.
Da, meine Damen.
Ja.
Mhm. Gut, ja, so viel habe ich dann auch nicht mehr. Interessant finde ich prinzipiell, wie der Stratos halt teilweise schon sehr locker mit der Situation umgeht, dass seine Familie weg ist. Er ist einfach da schon, wie er zurückkommt und
yeah.
Stratos und von dieser Kiefer-Einrenk-Situation schildert, ist er wahnsinnig amüsiert.
Ja, er,
zum Beispiel.
Also er müsste eigentlich kram gebeugt sein, oder? Aber er ist himmelhoch jauchzend zweimal, nämlich einmal wie der He-Man den Stein bewegt und die magische Doppelmeile schafft sozusagen. Und das zweite Mal, wo es in Skeletor, der wahrscheinlich der Einzige ist, der weiß, wo die stecken, wie es den in die schiefe Bahn geworfen haben. Ja. Und beide Male gefreut er sich und dann so, ja, aber wo ist meine Frau und die Kinder? Dann fällt es ihm wieder ein. So ein bisschen kommt es rüber.
Ja, so ist es. Drei Sachen noch, eine ganz kleine Sache, wie der He-Man da die Bösewichte in die schiefe Bahn schmeißt und da kämpft, da kommt er ganz kurz einmal in den Faker-Modus, der Norbert Langer, weil da kommt so eine ganz kurze, dreckige Lache. Genau gleich, wie er es beim Faker macht, was natürlich auf den He-Man eigentlich nicht passt. Aber da muss man schon ganz genau aufpassen.
Die haben es wahrscheinlich hintereinander aufgenommen, die zwei Folgen.
Kann leicht sein, ja. Und wir beide haben uns auch noch natürlich amüsiert über die Situation, wo unser Machtschädel zum Orko sagt, das sind ein paar Szenen davor, wo es um die Zwerge, Gnome geht, wo es um die Gnome geht. Orko, ich will gegen sie kämpfen.
Ja. Orko, du musst sie finden. Ich will gegen sie kämpfen. Da ist er so richtig gewaltbereit.
Im Kampf waren, würde ich fast sagen.
Richtig, richtig, ja.
Ja, auch sehr, sehr herrlich. Und das letzte Zitat, was mir aufgefallen ist und was sehr interessant ist oder interessant, lustig, passend vielleicht auch zu dem, was ich in der letzten Folge schon gesagt habe, dass vielleicht die Sprecher nicht immer natürlich miteinander im Dialog waren, sondern vielleicht eher ihre Texte eingesprochen haben, ohne zu wissen, was der andere, wie der andere das betont, sagt Orko zum Beispiel mal, erstens, also er sagt das, glaube ich, zum Man at Arms, er sagt, erstens, du hast recht, Skeletor muss hinter allem Bösen stecken.
Mhm.
Und was dann zweitens ist, weiß ich gar nicht mehr genau, aber Skeletor muss hinter allem Bösen stecken, ist eigentlich etwas merkwürdige Formulierung.
Ja. Ja, ich glaube, man kann, soweit können wir uns darauf einigen, es ist nicht alles ganz rund bei dieser Folge. Wie auch schon in Folgen zuvor gibt es einfach lose Enden, die nicht zusammengeknüpft werden. Aber bei der Folge fällt mir das einfach besonders auf, dass da nicht immer alles gut erklärt wird oder ja einfach ein paar Merkwürdigkeiten enthalten sind. Womit wir eigentlich auch zu unserem Fazit kommen könnten, oder?
Ja, gerne.
Genau. Ja, also dann möchte ich gleich mal beginnen. Die Folge ist natürlich sehr amüsant anzuhören, sehr komisch. Aber, lieber Olli, ich muss streng sein. Ich finde sie trotzdem jetzt aus Kritikersicht nur mittelmäßig, Die ganze Story ist einfach, um Stratos als neuen Masters-Charakter einzuführen. Drum hat man einfach eine Geschichte um ihn herum gebaut. Die Story ist zwar schon sehr atmosphärisch, da gebe ich dir recht, sind echt gut gelungen, die Szenen, aber das haben wir eigentlich bei vielen Folgen, dass die Atmosphäre gut aufgebaut wird, aber die Story ist mir einfach zu konfus, beziehungsweise auch zu wenig abgeschlossen. Wir haben am Anfang den Skeletor mit einem super Anfang, atmosphärisch und alles. Dann ist der Skeletor eigentlich nicht mehr vorhanden. Es sind nur mehr die Gnome als Kontrahent da. Und die letzte Szene, wo ist nicht einmal ein Aufbäumen vom Skeletor, sondern wird gleich vom Himmel entfernt. Genau, das ist halt irgendwie schade. Und der Trapjaw ist gut angelegt. Er ist überlegt, er ist nachdenklich, selbstbewusst und er ist einfach richtig cool in dieser Folge. Aber er ist auch kein Gegner, oder? Im Endeffekt, er wird gedemütigt vom He-Man. Er kann auch jetzt nicht wirklich was entgegensetzen. In dem Moment, wo die Gnome besiegt sind, sind eigentlich ja die übrigen Bösen sind nur Randdarsteller. Das ist das, was ich ein bisschen schade finde. Somit ist einfach auch dieser Spannungsbogen, der baut sich für mich nicht so wirklich auf und löst sich auch nicht auf.
Genau, ich habe das, also da muss ich dir in allen recht geben, was du sagst. Ich habe das ja, falls du nur erinnerst, in der letzten Folge als kleinen Spoiler sozusagen auch schon vorweggenommen, dass diese Folge im Gegensatz zu den sehr stringent erzählten Folgen, wie zum Beispiel eben auch der Doppelgänger, wo da, wie du es immer so schön sagst, der Plot oder das Handlungsgerüst wirklich sehr einfach eigentlich gehalten worden ist. Ein Feind bedroht die Guten, bedroht Castle Grayskull oder Eternis und kommt immer näher zum Beispiel und wird dann am Schluss irgendwie bezwungen. Und in dem Fall ist es wahnsinnig unstrukturiert. Es werden wahnsinnig viele Elemente und außergewöhnliche Dinge hier eingeführt. Da kann sich der Zuschauer wirklich nicht beklagen. Es sind, wie du richtig sagst, es sind sehr viele Gegner mit den Gnomen und mit den Bösewichten. Und trotzdem irgendwie letztendlich nicht wirklich welche, die ihnen was entgegensetzen können.
Ja.
Aber es ist eine unterhaltsame Geschichte, das muss man sagen. Eterna wird sehr gut weitererzählt. Der Planet als mystischer Planet wird sehr schön wieder dargestellt.
Ja.
Auch wieder diese fantastischen Elemente, die es halt da gibt, mit dem Baum, der sterbenden Zeitala. Der Name der Folge ist schon sehr interessant und
ja, aber auch
bringt
das
einen
wird,
eigentlich zum Kaufen.
Aber auch das wird nicht aufgelöst. Also warum ist es der Baum der sterbenden Zeit und was passiert nachher überhaupt mit dem Baum? Heilt er wieder, heilt er nicht? Ich meine, jetzt hat ja die Stange unter Stein den Schutz der Stadt übernommen. Was passiert mit dem Baum? Was ist mit die Gnome? Das haben wir eh schon besprochen. Also es ist einfach, um das wollte ich vorher noch sagen, Ole, wie du noch gesagt hast, die Story ist natürlich aktionsgeladen und da möchte ich ja gleich wieder einen Genrevergleich starten. Es ist wie ein Action-Movie, oder?
Ich liebe den Genre-Vergleich.
Also es ist ein Bruce Willis Action-Movie oder vielleicht sogar nur besser. Die Story ist so, Charles Bronson, ein Mann sieht rot. die liebe Familie wird entführt. Der Held der Geschichte geht auf keinerlei Erpressungsversuche ein, sondern prügelt sich ohne nachzudenken einfach zu einer Lösung durch. So habe ich die Folge erlebt. Aktionsgeladen und unterhaltsam, aber nicht wirklich in sich geschlossen.
Dem ist gar nicht mehr viel hinzuzufügen, außer vielleicht, was wir bis jetzt noch gesagt haben, ist, dass der Beastman zum Beispiel in der gesamten Geschichte keine Sprechrolle mehr hat, aber vorkommt. Denn er hat vielleicht schon eine Sprechrolle, ob das tatsächlich auch der Christian Rode dann ist, der was dann sagt, wie er in die schiefe Bahn geworfen wird.
Ja.
Das sei dahingestellt. Aber sonst wird er erwähnt, aber hat keine Sprechrolle leider.
Mhm.
Ja, aber was bleibt uns eigentlich nur noch als Frage offen, wo endet die schiefe Bahn,
ja,
oder?
Ja, genau. Da wollte ich auch gerade drauf zurückkommen. Unsere Helden sind jubilieren und freuen sich, dass die Bösen endgültig besiegt sind, aber sie wissen es ja nicht so genau, oder? Keiner weiß, wo die schiefe Bahn endet. Vielleicht endet sie ja direkt vorm Königspalast oder vor der Burg. Keiner weiß es. Insofern auch diese Freude ist natürlich nur von kurzer Dauer, wie wir in der nächsten Folge auch hören werden. Weil da ist er ja wieder präsent, der Skeletor, mit all seinen Bösewichten.
Ja, und glaubst du vielleicht, dass die schiefe Bahn in der Ebene der Ewigkeit endet?
Ja, könnte sein. Könnte sein, weil die nächste Folge handelt ja eben dort, die Ebene der Ewigkeit, auch eine wunderbare Location, die in der nächsten Folge eingeführt wird. Auf die freue ich mich schon.
Also es lohnt sich unbedingt, dran zu bleiben. Und es lohnt sich auch jetzt noch die letzten paar Sekunden unseres Podcasts zu hören. Denn jetzt, lieber Dieter, jetzt kommt das Ranking, oder?
Ja.
Bist du bereit?
Ich bin bereit. Ich fange gleich an. Ich habe ja gesagt, strenge Bewertung bei dieser Folge. Sie bekommt von mir 6 von 10 möglichen Punkte. Einfach ob der Unterhaltsamkeit. Sonst rein vom Plot müsste ich eigentlich noch weiter unten ansetzen. Wie ist das bei dir?
Ist okay. Ja, uns ist aufgefallen, dass ich durchaus ein wenig höher bewerte als du. Ich bin einfach vom Berufswegen schon positiver Verstärker und von daher werde ich auch dieses Mal einen Punkt über dir ranken und gebe dieser Folge eine 7. Und aber ich gebe dir vollkommen recht, würde auch weniger wert sein, wenn es nicht so witzig gewesen wäre.
Ja, unbedingt. Ja, ich bin ja schon gespannt, was bei unserem Ranking dann am Ende nach der 36. Na, 37.
37.
Genau. Mhm. Was wir da aus dieser Kurve ablesen können, wann hat wirklich, gibt's Höhepunkte, gibt's tiefe Täler, da wird sich am Ende ein schönes Bild ergeben.
Das wird super, da gibt's dann vielleicht noch eine letzte Analysefolge von uns beiden, ja. Und da freue ich mich schon drauf und du hast ja eine schöne Excel-Tabelle angefertigt.
Unbedingt.
Für diese Rankings.
Ein alter Statistiker. Nichts ohne,
ja,
ohne Statistik.
Lieber Dieter, ich liest da in dem Handout, du möchtest mir gerne die Honigbomben-Frage stellen, aber
yeah,
ich kann das eigentlich fast nicht zulassen, weil ich hätte ja auch ein schönes Ding, das ich gegen die Honigbomben stellen
wirklich
möchte.
Ja, dann stell mir ruhig die Frage. Ich bin natürlich immer offen für Fragen von dir, aber du wirst es irgendwann, wenn du es am wenigsten erwartest, dann werde ich dir eine Honigbombenfrage stellen, wo du weiß Gott keine einfache Antwort finden wirst.
Ja, da bin ich aber gespannt. Vielleicht beim Herr der Wespen dann, ha?
Ja, vielleicht.
Okay, lieber Dieter, hör gut zu, denn diese Frage ist wirklich schwer zu beantworten. Sie lautet, was würde dir persönlich besser gefallen, vielleicht auch besser schmecken, wenn du sie aufbekommen würdest? Eine kosmische Nuss?
Oh Mann.
Oder Honigbomben?
Ja, nachdem ich die kosmische Nuss nie und nimmer aufkriegen würde, entscheide ich mich für die Honigbomben. Welche Überraschung.
Ja, obwohl du auch sehr starke Beißerchen hast.
Aber nachdem das jetzt auch geklärt ist, oder? Liebe Leute, dann bleibt mir jetzt nur mehr eins zu sagen. Das, was ich so oft am Ende von unseren Hörspiel-Reviews sage: Eternia wird nicht untergehen. Und wenn doch, dann, liebe Leute, dann erfährt ihr es hier in unserem Podcast Immens Machtschädel.